Köln 75 im Verleih von Alamod Film.
Ich will ein Konzert organisieren für Keith Jarrett.
Jazz ist Museumsmusik, Jazz ist tot.
Regisseur Ido Fluck erzählt die faszinierende Geschichte des legendären Köln-Konzerts von Keith Jarrett.
Das können Sie nicht machen.
Ich habe keine Wahl.
Mit einem großen Star-Ensemble um Mala Emde und John McGarrow. Köln 75, ab 13. März im Kino.
Was für eine Show! Da wirst du doch verrückt!
Das kannst du dir nicht ausdenken!
60 Minuten Volldampf!
Glanzparade!
Mit Frank Buschmann, Wolf Fuß und Thomas Wagner. Das wird spitze!
Und batsch! Haben wir die Katzenohren auf. Ich muss, der Karnevalist flippt aus. Thomas Wagner, schönen guten Abend.
Hallo.
Und Timo Schmidtchen, schönen guten Abend, Timo.
Guten Abend.
Ich darf Sie jetzt abnehmen. Clara, ich habe es gemacht. Ja, ich habe die Katzenohren aufgehabt. Karneval ist längst vorbei, aber ich hatte es meiner kleinen Tochter versprochen. So, zack. Direkt rein, wir gehen thematisch direkt rein. Ja. Wolf Fuß ist irgendwie mit der Icon League beschäftigt, genau. Und wir machen Glanzparade und steigen ein mit meinem Spiel aus der Konferenz vom vergangenen Samstag, ist das richtig?
Das wäre gut, ja.
Bayern München gegen den VfL Bochum, Thomas. Jetzt reden alle über die Rotationsmaschine, die wir da gesehen haben. Haben die Bayern das verloren, weil sie 10-mal gewechselt haben im Vergleich zur Startelf gegen Leverkusen in der Champions League?
Nee, glaube ich nicht. Also beim 2-0, dann 2-1 rote Karte. Ich glaube, das war der Breaker.
War das eine rote Karte?
Schwer. Ich habe jetzt viel drüber diskutiert. Ich habe auch gehört, was du gesagt hast. Es ist eigentlich, kann er nichts dafür, weil der Bochumer mit seinem Fuß so ein bisschen ja unter ihn drunter rutscht. Trotzdem habe ich manchmal so das Gefühl, auf dem Niveau wissen die schon, wo auch ihre Füße. Und ich habe so, wenn du am Ende sein Gesicht siehst und auch wie er muss ja auch irgendwo hin, wenn er so durchzieht, dann finde ich die rote Karte keine Fehlentscheidung, es hätte aber auch gelb getan.
Meine Meinung kriegst du gleich noch. Was machst du denn die ganze Zeit mit dem Handy?
Mir wurde ja gerade geschrieben.
Ach so, ist alles in Ordnung?
Ja, ich glaube schon.
Was glaubst du, rot oder nicht, Palinja?
Also vor ein paar Jahren hätte ich gesagt, auf keinen Fall, er spielt vorher klar den Ball, ist für mich kein Rot. Aber ich habe es jetzt so ein bisschen im Hinterkopf gehabt, dass wegen dieses Trefferbildes und so, dass man das dann so verargumentieren kann. Als Fußballfan und als ehemaliger Fußballspieler auf sehr hohem Kreisliganiveau würde ich aber sagen, es ist für mich keine rote Karte.
Und daran sieht man jetzt mal, ne? Und das wird ja auch unter echten Experten sehr kontrovers diskutiert. Für mich war es tatsächlich auch so, dass ich nach der ersten Zeitlupe gesagt habe, nee, eigentlich kein Rot, weil genau das Argument, wenn man selbst Fußball gespielt hat, wenn man selbst Sport macht, Bewegungsabläufe. Das Grundelement des Fußballspielens ist ja, den Fußball zu spielen. Mhm. Also den Ball treffen zu wollen. Er geht zum Ball, er spielt den Ball. Und jetzt ist genau die Frage, ne, weil man hat das Gesicht gesehen, wie er vielleicht am Ende geguckt hat. Kann er mit dem Fuß auch woanders landen? Wenn ich mir das 12-mal in Zeitlupe angucke, komme ich auch zu dem Schluss. Aber das ist nicht die Realität. Mhm. Für mich ist die Realität, und da glaube ich an das Gute in Menschen, das tue ich ja bei dir auch. Ne? Also auch wenn du abends rausgehst, denke ich ja immer, am Ende wird es gar nicht so schlimm, weil er ein guter Kerl ist. Aber dann denke ich halt, nee, für mich ist das keine Absicht. Und dann habe ich aber in meinem Kommentar ja auch gesagt, die Regel wird es hergeben, das berühmt-berüchtigte Trefferbild. Wir werden ja geschult vor der Saison und dann werden solche Fälle angesprochen. Und das ist ganz spannend. Man kann also beide Sichtweisen haben, weil man versucht zu erklären, was könnte den Schiedsrichter bewogen haben, rot zu zeigen. Und dann bin ich auch an der entscheidenden Stelle, für mich geht rot deshalb in Ordnung, obwohl ich es eigentlich nicht wirklich verstehe, dass es keine klare Fehlentscheidung ist. Kann man sich dann da wirklich drauf einigen? Ist das dann so eine Geschichte, wo man
sagt? Also ich finde in beiden Fällen, wir kommen vielleicht nachher noch weiser, kannst du sagen, es ist jeweils keine eklatante Fehlentscheidung. Der VAR wurde ja mal erfunden, um eklatante Fehlentscheidungen zurückzuholen. Deshalb kann ich mit beiden Dingen leben und finde es auch immer schwierig, wenn die Leute sagen, ja, es gibt kein einheitliches Bild, weil die Fouls sind trotzdem unterschiedlich. Trefferbild, darauf will ich nochmal einmal zurückkommen. Weil wenn ich mir dieses Standbild dann angucke, wo der den trifft, dann würde ich als allererstes direkt sagen, das ist doch rot, was macht denn da genau der Fuß? Aber das hat ja nichts mit der Situation zu tun, weil da muss ich Palinja schon noch in Schutz nehmen. Ja. Der Bochumer rutscht auch so ein bisschen rein und deshalb ist der Winkel so, dass er ihn halt oben trifft.
Genau.
Ne? Also deshalb sage ich, es hätte gelb getan, aber rot ist definitiv keine eklatante Fehlentscheidung.
Ja. Aber deshalb sage ich das auch, ne? Wenn du Zeitlupe schaust, ja. Standbild erst recht, Das ist wirklich was anderes als die Realität. Und es ist auch was anderes als das, was im ersten Moment, wenn er zur Entscheidung kommt, der Schiedsrichter sieht. Und deshalb, glaube ich, können wir uns darauf einigen, keine klare Fehlentscheidung. Deshalb rot, bitter und hart, aber vertretbar. Aber lass uns noch
zur Rotation das Wort
genau, sehen,
da hat es ja gefragt. Ich habe mir den anderen Fall überlegt. Die Bayern stehen an Spieltag 31 mit irgendeinem Konkurrenten im direkten Duell um die Meisterschaft. Und ich sage jetzt mal, Eintracht Frankfurt ist noch im Halbfinale der Europa League und sagt bei einem Heimspiel, wo die Bayern denken, oh, die werden gegen Leverkusen was holen, wir wechseln jetzt 7 Mal, um unsere Spieler zu schonen. Dann möchte ich aber mal hören, was die Bayern sagen zum Thema sportliche Fairness. Ich glaube, dass die Bayern auch mit der Truppe, die sie hatten, natürlich Bochum eigentlich auch schlagen können. Trotzdem, sie haben 10 Spieler gewechselt und ein Gnabry hat noch nie mit einem Boyer zusammengespielt. Da sind ja auch gar keine Automatismen. Also wenn du so viel wechselst, denke ich, solltest du zumindest eine funktionierende Achse haben, an denen sich der Rest anlehnen kann.
Und das ging beim Torwart schon mal nicht, weil die Achse wäre neuer.
Genau.
Geht nicht. Also du hättest dann gesagt, Goretzka hat gespielt,
ja,
war aber auch der Einzige aus der Startelf.
Genau.
Okay, hätte du hättest dann Kane vorne reingestellt?
Ganz, ich hätte wahrscheinlich Kane, ich hätte Kimmich und hätte einen der Abwehrspieler, vor allen Dingen auch für das Einspielen von Obig, vielleicht mit Upamecano oder Kim, dass das schon mal da ist, das hätte ich, glaube ich, schon gemacht,
aber
weil die
anderen
sich dann anlehnen können.
Du hättest auch, wenn Kane, der zuletzt ja oft mal Wehwehchen hat, wenn der sich da irgendwie verknickt hätte, hättest du gesagt, da gegen Bochum, da hätte mal Kane auch
auf der anderen Seite sage ich, Wirtz hat 12 Minuten gespielt, glaube ich, am Samstag und hat sich auch verletzt. Und du kannst dich auch selbst beim Training verletzen. Ich weiß nicht, ich finde, dass jemand, da muss ich die Bayern mal loben, da hörst du nie Motzerei, dass die alle 3 Tage spielen. Der Kimmich, glaube ich, der würde 360 Tage durchspielen. Ne? Ich glaube auch, die Spieler wollen gerne im Rhythmus bleiben. Fang mit einer A11 an und dann wechselst du nach 50, 60 Minuten. Kannst du auch machen.
Also ich war ursprünglich komplett anderer Meinung und bei mir ist tatsächlich genau dieser Aspekt, trotz Achse, trotz Eingespieltheit, diese Bayern-Mannschaft, die habe ich mir wirklich, als die Aufstellung kam, dann wirklich mal in Ruhe angeschaut. Diese Bayern-Mannschaft ist natürlich in der Lage, den VfL Bochum zu bezwingen. Deshalb, wenn du mir das vor 2 Tagen gesagt hättest, Wettbewerbsverzerrung, hätte ich dich zerrissen. Ich hätte gesagt, Thomas, du weißt alles im Fußball. Du erklärst mir Woche für Woche, wenn wir telefonieren, wie es funktioniert. Wie kommst du auf diese Idee? Eingespieltheit lasse ich mir gefallen. Dann habe ich aber überlegt, naja, ein Sané muss eigentlich zeigen, ich will in die Startelf. Ein Gnabry, der was kann, also jetzt in den letzten Wochen und Monaten immer wieder Verletzungsprobleme, aber der kann was. Ein Müller will zeigen, ich will spielen und. Eingespielt ist ein Argument, habe ich nichts gegen, aber der Rest, dieser Kader, diese Elf, muss in der Lage sein, den VfL Bochum zu schlagen. Und deshalb ist das für mich eben keine Wettbewerbsverzerrung.
Wettbewerbsverzerrung habe ich jetzt nicht gesagt. Das Wort ist mir auch zu hart. Aber ich finde schon, dass du als Heidenheim, Kiel, St. Pauli und Union schon gucken kannst. Die haben ja alle damit gerechnet, dass Bochum in München verliert. Mhm. Und es ist nicht die beste Mannschaft, die möglich war. Und deshalb ist es ganz am Ende, Effe hat es, glaube ich, gestern gesagt, es ist nicht ganz fair. Ich will gar nicht die große Keule mit Wettbewerbsverzerrung rausholen.
Ich bin mir relativ sicher, Heidenheim hätte bei einem Auswärtsspiel das gerne genommen, wenn die Bayern so gespielt hätten. Andere würden das genauso tun. Es wird immer wieder Situationen im Laufe einer Saison geben, ja, wo du sagst, da spielt eine Mannschaft, die noch international vertreten ist, vielleicht dann eben doch etwas anders, als sie es sonst machen würde. Ich finde, ich verstehe den Gedanken, aber ich finde es ehrlich gesagt,
ist ja auch okay. Wir können ja auch, wie gesagt, anderer Meinung sein, aber ich finde, wenn du 5 Wechsel machst, wegen mir aus 6, aber 10 finde ich schon krass, muss ich ehrlich sagen.
Und auf der anderen Seite, wie gesagt, meiner Meinung nach, kann diese 11, muss den VfL Bochum schlagen können zumindest, und es passiert wieder das, was mich immer nervt.
Es redet keiner über Bochum.
Da. Und damit kommen wir zum Buschmann der Woche.
Der Buschmann. Der Buschmann. Der Buschmann der Woche.
Ja, da wirst du mitgehen, Thomas. Ja. Timo Horn hat generell ein gutes Spiel gemacht, aber der Kopfball von Musiala, den er rausfischt, wo bestimmt einige Internetsportexperten sagen werden, naja, so schnell konnte er sich gar nicht wegducken, der ist ja angeköpft worden.
Nee.
Nein. Denn der war zentral geköpft, aber aus kurzer Distanz mit ordentlich Wumms. Mhm. Das war ein ganz klarer Reflex von Timo Horn und das war eine Weltklasse-Parade. Das war eine Glanzparade, aber im besten Sinne. Und er hat ein super Spiel gemacht. Und warum er für mich auch der Buschmann der Woche ist, ich finde das immer sehr, sehr gut, wenn sowas nach einer Leistung kommt. die aufgrund eines blöden Gegentores in der Vorwoche noch sehr kritisch gesehen wurde. Das ist mal das, was wir uns doch immer als Antwort wünschen, oder? War eine geile Leistung.
Ich finde es übrigens von Timo Horn, ich kenne den ja wirklich aus Kölner Zeiten, ganz netter Junge, kölsche Junge.
Der hat mir heute via Instagram geschrieben, ne? Der hat wohl irgendwie meine Zusammenfassung gesehen, wo ich ihn gelobt habe, hat gesagt, das würde er lieben.
Sowas. Das ist so ein netter Typ. Ja. Meine Tochter war, wie sie 9 oder 10 war, Einlaufkind beim FC, und wir haben das Video noch zu Hause, wie er so nett erklärt, was sie machen soll. Also der ist einfach ein richtig netter, guter Typ. Der hatte nur irgendwann das Problem, nachdem er beim FC so nach oben geschossen ist, als Heimat, als Junge, der wurde fast von der ganzen Stadt vereinnahmt. Dann ist der auch gerne mal feiern gegangen und hat mal vielleicht...
Und da habt ihr euch ja häufiger gesehen.
Kann ich gar nicht verstehen. Und dann hat er ja mit Andreas Menger, der ja als Torwarttrainer durchaus auch Erfolge hat, aber der hat ihm gesagt, du musst ein bisschen aufpumpen. Da war der gar nicht mehr so beweglich. Und dann hat der ja richtig einen Kursverfall gehabt beim FC. Dann ist er in Salzburg, hat er nicht gespielt. Bochum war er Nummer 2, der Nummer 3. Und so zurückzukommen mit so einer Leistung und dann diese, und ich bin genau bei dir, es gibt so Dinger, da wird der Torwart angeköpft, weil er vielleicht einfach nur sowas gemacht hat, und dann heißt es dann Weltklasse-Parade. Aber diese Parade wollte er ja genauso, und deshalb ist sie außergewöhnlich, und ich freue mich total für ihn.
Ja, und er hat auch noch 2, 3 andere Dinger gehabt, die er rausgeholt hat. Kurzer Ausflug noch, wenn wir schon über Torhüter des 1. FC Köln ehemalige sprechen. Urbich, der Youngster, das wirkt sehr unglücklich. Ich glaube, 4 Dinger auf die Kiste gekriegt, 3 waren drin. Ich finde trotzdem, dass er eine gute Ausstrahlung hatte. Ich weiß nicht, ob du genug gesehen hast von dem Spiel?
Habe ich nicht. Ich habe das Thema Ausstrahlung ist das, was mich beschäftigt. Also er konnte an keinem der Tore was haben. Ja. Ich habe ihn, er war in Fürth, hat er riesig gespielt. Dann ist er nach Köln. In Köln ist der Druck ungleich höher als in Fürth. Dann kriegt er nach 5 Minuten gegen den HSV im ersten Saisonspiel ein sehr unglückliches Gegentor. Davon hat er sich nie so richtig erholt. Er war nicht schlecht, aber er war auch nicht so, dass man sagen konnte, er gibt die Sicherheit. Deshalb kam ja auch Schwäbe in den Kasten. Jetzt spielt er bei Bayern, hat auch ein bisschen zugelegt, glaube ich. Das tut ihm aber gut, weil er echt so ein Schmarr.
Aber im positiven Sinne, genau. Das ist ein kräftiger Brustkorb.
Er war ein schmales Hemd, wie man sagen würde. So, und jetzt ist
ein bisschen wie Schmizo. Da sagen auch viele, der wäre dick, aber der hat einen unglaublich kräftigen Oberkörper, also Brustkorb.
Also du möchtest jetzt Schmizo mit Obig vergleichen?
Nee, das nicht. Das wäre schlecht für die Bayern.
Aber ich finde, könnt ihr euch erinnern, als der Obig reinkam am Mittwochabend, der erste Rückpass zu ihm, wo er sich den Ball fast so ein bisschen, wo du denkst, oh, so, aber er hat jetzt dieses Spiel gemacht und er hat jetzt ein Bundesligaspiel da drin. Trotzdem, wir kommen ja nachher noch auf die Chancen, wenn es jetzt morgen, sagen wir mal, früh 1 oder 2-0 stehen sollte, ich gehe ohne Wirtz nicht davon aus, dann bin ich mir auch nicht ganz sicher, ob er dem Ganzen schon so gewachsen ist.
Aber ich finde, der hatte eine gute Ausstellung. Da gab es zum Beispiel einen Konter vom VfL, Bruschinski, glaube ich, war eine richtig gute Chance, auch kein schlechter Abschluss. Da hat er zum Beispiel, wie ich finde, sehr, sehr gut reagiert. Und irgendwie, das ist natürlich sowieso alles viel zu früh. Ne? Wir reden hier über einen jungen Kerl, der plötzlich bei Bayern München im Kasten steht. Aber irgendwie habe ich so die Hoffnung, da kann sich was entwickeln.
Ich hoffe für ihn, wirklich, weil ich glaube, der wirkt so ein sympathischer Junge. Alle haben gesagt, das ist der kommende Nationalkeeper. Der ist viel zu früh. Viel zu früh. Lass den doch erstmal spielen. Ne? Und angeblich will er Manuel Neuer Eschspieler abgeben, was man ja auch nicht kannte aus der Vergangenheit. Und dann, aber es ist eine große Aufgabe für ihn morgen, gar keine Frage.
Lass uns noch kurz bei Bochum bleiben, weil jetzt will ich nicht auch so machen, dass wir die völlig unter den Tisch kehren. Dieter Hecking, der legt ja nicht nur die Hand auf, der hat offensichtlich... Ja, ist es so die richtige Ansprache an diese Mannschaft? Weil warum geht auf einmal so viel mehr? Die schlagen Borussia Dortmund, prestigeträchtig, ne? Anne Kastrop war gegen den BVB gewinnen. Die gewinnen jetzt bei Bayern München und die waren ja eigentlich tot. Die waren mausetot nach 10 Spieltagen.
Also ich finde, du musst ja das, was dir die Bayern anbieten, rote Karte, viele Wechsel nach dem 2-0,
verschießen.
Genau, musst du dann auch so beherzt nutzen, wie es Bochum gemacht hat. Super. Zum Zweiten war Dieter Hecking, als er damals in Wolfsburg auch Pokalsieger und Vizemeister geworden ist, haben ja alle gedacht, der kann vielleicht sogar die ganz großen Aufgaben. Der hatte gute Vereine, der hat in Gladbach solide gearbeitet. Mit dem HSV ist er nicht aufgestiegen, wo alle gedacht haben, also mit dem steigst du auf jeden Fall auf. Als Sportdirektor beim Club war auch so, eher lala. Und jetzt kommt der dahin. Die waren wirklich mausetot.
Sie hatten einen Punkt.
Ja. Und jetzt muss man aber natürlich auch sagen, die 2 Punkte Union, das habe ich auch gesagt, das schmeckt mir nicht.
Aber die lassen wir mal außen vor.
Ja, aber die kommen dazu, die 3 jetzt in München, wo keiner mit gerechnet hat, also 5 Punkte in die Gacke. Und die sind ja eigentlich im Moment, wie die spielen, welche Einheit die bilden, wie Hecking mit den Jungs gut kann und trotzdem eine gewisse Strenge hat, die sind für mich mittlerweile fast ein Kandidat für den direkten Klassenerhalt.
Die haben aber als nächste 3 Gegner, glaube ich, Leverkusen, Frankfurt, Stuttgart.
Frankfurt am Sonntag. Da haben sie das Hinspiel 7-2 bekommen.
Ja, aber
das
Moment, haben sie gegen wer in München gewinnen kann.
Und Frankfurt ist im Moment sein. Jetzt auch gerade nicht so, ne?
Aber ja. Das ist genau die Schwierigkeit, weil da kommt der Kopf dann ja wieder. Du denkst, okay, jetzt haben wir gegen Bayern gewonnen. Okay, Frankfurt haben wir vorher eine Rutsche bekommen, aber wir sind jetzt gut drauf. Und eigentlich muss sich Bochum halt darauf besinnen, was sie können. Also defensiv stehen, Basics, Tugenden, dann haben sie Chancen. Aber wenn du dann so einen kleinen Höhenflug, jetzt wollen wir mal mitspielen.
Aber Timo, ich weiß gar nicht, Höhenflug, was oft auch das Problem ist, du hast jetzt so lange gekratzt als Bochum von ganz hinten. Jetzt bist du auf einem Platz, der dich nicht direkt absteigen lässt. Oh, und wir haben bei den Bayern gewonnen. Ja. Wenn du jetzt durchatmest und die berühmten 5% nachlässt.
Das meine ich.
Das hat dann nicht was mit Arroganz zu tun, sondern, oh, wir haben jetzt ein Zwischenziel erreicht und das darfst du gar nicht
aber
machen.
Aber da ist wiederum fast von Vorteil, dass sie vielleicht noch nicht direkt vor der Saison, aber spätestens nach 8 Spieltagen sich ganz klar waren, es geht um nichts anderes als um den Klassenerhalt. Mhm. Und wenn ich da mal als Gegenbeispiel Heidenheim nehme, die hatten, glaube ich, nach 5 oder 6 Spieltagen 8, 9 Punkte. Und seitdem ist so gut wie nichts dazugekommen. 9 Punkte hatten sie, glaube ich. Und seitdem in 16 Spielen 6 Punkte. Mhm. Also das ist halt eine komplett gegenläufige Entwicklung. Wobei sie auch in Heidenheim übrigens wussten, es geht nur um den Klassenerhalt. Vielleicht eins noch bei Bochum. Ich bin immer so ein bisschen skeptisch gewesen, als Hofmann da alleine vorne unterwegs war. Jetzt dieser Masuras, mhm. Von Olympiakos Piräus gekommen. Ein schneller Mann, guten Abschluss. Ist das so? Ich meine, wir reden über einen Abstiegskandidaten und reden über die beiden Spitzen da vorne drin. Vielleicht am Ende der Schlüssel, dass das sehr gut harmoniert und funktioniert?
Ich finde ja, was Philipp Hofmann, was der da abreißt, unfassbar. Ja. Der haut sich da rein, dann macht er ab und zu mal ein Tor wie gegen St. Pauli mit der Hacke. Aber normal, das ist ja keine Scorerwertung, wo du sagst, der und was der, wie wichtig der ist. Und der schafft jetzt die Wege dafür. Und jetzt haben sie auch so einen Spieler wie Bernardo hinten und Bejo und sowas. Also da ist schon auch Qualität da, die jetzt irgendwie zum Tragen kommt. Und das Sturmduo, wie du mir, also finde ich, spricht mich total an.
Tom Kraus, finde ich.
Tom Kraus.
Sehr gute Verpflichtung. Ich habe noch eine Frage. Du bist Fußballalmanach. Da bin ich drüber gestolpert und habe... Oh Gott, das darf ich hier nicht sagen. Ich habe gerade um 2 Jahre verlängert bei Sky. Ich habe das dann irgendwie am Samstag vergessen.
Wo hast du das denn gemacht?
Blödmann. Da regen die Leute sich wieder auf, wenn ich Blödmann sage. Ich liebe Timo Schmidt, das wollte ich nur noch mal sagen. Der Bernardo, Bochum.
Ja, der war der Vater.
Der hat bei Bayern gespielt, oder?
Ja, 92, oder? In der Saison 91-92.
Und da haben die in...
Haben die in München gewonnen im Olympiastadion?
Benatelli.
Der einzige Sieg.
Ist mir das am Samstag nicht eingefallen?
Benatelli habe ich letzt gesehen. So wirklich, wie du dir einen Ex-Bundesligaspieler aus dem Ruhrgebiet vorstellst. Also ist noch ganz gut dabei, überhaupt nicht. Hat mittlerweile Plät. Der hatte, guck dir mal das Tor an von Benatelli in München 91. Der hat eine Frisur, so ein Haarkranz hinten, der noch so drauf ist. Schießt Effe fast ab und knallt Aumann einen da rein. Überragende Bilder, muss man ehrlich sagen.
Ich habe noch am Samstag gezuckt. Ja? Und dann habe ich wieder, wie ich dann so strubbelig bin, habe ich das...
Bernardo haben sie aber auch gesagt, haben sie ihn den falschen Brasilianer damals hingeschickt. Also beim Vater.
Glaubst du, Bochum hält die Klasse?
Also ich sage, sie kommen auf jeden Fall in die Relegation. Und da muss man halt mal sehen, was aus der zweiten Liga dann kommt. Ne?
Ich gucke mir gerade die Frisur von Frank Benatelli an.
Beim Tor damals vor 91.
Ja, also da sind wir nicht so eingespielt. Mit Wolfi bist du da ja eingespielt. Ich drehe mich dann immer zu dir und denke, warum ist er ganz woanders?
Erwartungsfroh. Ja. Das ist genauso wie, wenn du an der Theke stehst, hast einen Gin Tonic geholt, weil du denkst, ach, da steht ja eine nette Stewardess oder sowas. Und dann guckst du da hin und dann redet die mit dem anderen.
Dreht sich wieder um Kopf und Kragen.
Ja, ich habe doch einfach nur ein Beispiel genannt.
Nein, das ist wirklich, das ist Wahnsinn.
Okay, dann lass es uns bitte also voll abbrechen.
Was war die Frage?
Weiß ich nicht mehr. Ob du glaubst, dass der VfL Bochum die Klasse hält?
Gott, hier ist was los. Ich glaube schon. Also Kiel gegen Heidenheim, die spielen jetzt Sonntag auch gegeneinander, ne? In Heidenheim.
Und es ist St. Pauli gegen Hoffenheim, das ist auch ein wichtiges Spiel. Genau. Weil ich glaube, wenn St. Pauli dieses Spiel gewinnt, dann werden die von oben, wenn St. Pauli wieder nicht gewinnt, die schienen ja zu Beginn der Rückrunde fast schon durch, dann fangen die wahrscheinlich auch nochmal an zu wackeln.
Genau, danke, dass du gefragt hast und auf meine Antwort gewartet hast. Ich glaube, sie bleiben drin.
Über die Relegation oder direkt?
Relegation, das ist Bochumer Tradition.
Ich bin übrigens ganz klar gegen die Relegation in dieser Form. Ich finde, es ist ein unfairer Wettbewerb, weil du als Bundesligist ja ein ganz anderes finanzielles Polster und eine Ausstattung in der Saison hast und spielst gegen jemanden aus der zweiten Liga, der viel weniger bekommt. Die drei letzten müssen absteigen und wegen mir kann der dritte bis sechste wie in England ein Playoff spielen aus der zweiten Liga. Es ist nicht fair, dass der drittletzte der Bundesliga gegen den dritten der zweiten Liga spielt. Wollte ich nur einfach mal droppen.
Schnitt, aber das werde ich jetzt zusammenschneiden, aber das machen wir dann in 6-7 Wochen, wenn es halt um die Wurst geht, holen wir das nochmal raus.
Also die drei letzten, alle drei runter,
finde ich schon.
Haben sie sich verdient.
Genau.
Und dann nochmal Playoffs um den...
Also die ersten zwei aus der zweiten Liga steigen, weil das ist ja auch, diese Relegation ist ja ein finanzielles Ding. Ja. Und wenn du dann spielst, der Dritte gegen den Sechsten, kannst du natürlich auch sagen, dann hat der vielleicht 15 Punkte weniger und steigt trotzdem auf. Aber dann ist es halt in deiner Spielklasse ein Modus.
Spannender Ansatz.
Gut, zwei Szenen, die wir noch besprechen sollten. Kurz, Medic ist eigentlich auch eine rote Karte dann, oder? Also,
ja.
Weil das wurde uns so beigebracht, wenn es kein Kampf um den Ball ist, kein natürlicher.
Also, da habe ich einen Fehler gemacht, wie das oft so ist, wenn ich Fußballspiele kommentiere. Da bin ich gar nicht drauf gekommen, weil das für mich, wenn die Regel tatsächlich so ist, wie du sagst, dann habe ich den Fehler gemacht. Ich habe gesagt, okay, das ist ein klares Foul, das ist ein klarer Strafstoß. Gott sei Dank fliegt der nicht runter, sondern es gibt nur den Strafstoß, weil es gibt ja diese Thematik Doppelbestrafung, wenn es irgendwie geht, zu verhindern. Dann hat man mir aber in Person von Didi Hamann am Samstag gesagt, ja, aber nur, wenn man wirklich zum Ball geht. Da habe ich im Spaß gesagt, irgendwie ist er schon zum Ball gegangen. Ist er natürlich nicht. Ist die Regel so, wenn er nicht zum Ball geht, dass es dann...
Die Szene habe ich jetzt überhaupt
nicht vor Augen. Ist das Vereiteln einer klaren Torchance?
Ich glaube, wenn du sagst, es ging ja damals darum, du versuchst irgendwie an den Ball zu kommen, faulst jemand, es gibt Elfmeter und du fliegst vom Platz. Wenn du aber praktisch hinten ohne jede Chance, jetzt mal übersteige,
Absicht, den Ball
ganz
zu spielen, genau, muss
sondern einfach
sein
nur den Typen einfach umhaust, dann wäre es trotzdem noch.
Dann bin ich in dem Falle irgendwie froh, weil ich ja solche Überraschungen mag. Und generell es blöd finde, wenn es eine Doppelbestrafung gibt, dass es in dem Fall so war. Sorry an alle Bayern-Fans. Aber ich kann euch sagen, was man da wieder so erlebt, ne? Wenn man so ein Spiel nur in der Konferenz kommentiert. Allein, als ich versucht habe, wir haben darüber gesprochen, zu erklären, was wohl den Schiedsrichter bewogen haben könnte, Palinha vom Platz zu stellen. Ich meine, es ist ja auch eine Aufgabe als Kommentator, ja, einzuordnen. Ja. Was da kommt... Das kannst du dir nicht vorstellen. Die Bayern-Fans schreiben...
Doch, ich kann es mir vorstellen.
Wie kann der sagen, rot vertretbar? Die Bochum-Fans sagen, da bringt ein Bayern-Spieler den Bochumer fast um und Buschmann faselt was von muss man nicht geben. Aber das ist ja unsere Aufgabe. Natürlich. So habe ich das mal gelernt.
Aber da zitiere ich einen ganz großen unserer Zunft, wenn 50% dich haten und 50% mit dir zufrieden sind, hast du schon viel Gutes und Richtiges gesagt.
Ja. Internet-Sportexperten hast du sie eben genannt.
Ja, pass auf, da will ich auch noch was zu sagen, weil ich nach der letzten Sendung einiges gelesen habe. Leute, ihr sagt und schreibt oft, ja, der Buschmann hat da eine sehr, sehr kurze Zündschnur und nimmt uns nicht ernst und sonst was. Das gilt nicht für euch, die ihr hier im Forum vernünftige Kommentare abgibt. Alles, was allerdings... auf irgendwelchen sozialen Plattformen in Richtung dieses Arschloch, dieser Idiot, Hurensohn, keine Ahnung von irgendwas, lustige Bilder, so sehe die Fußballwelt aus, wenn Frank Buschmann was zu sagen hätte. Und es ist halt, sorry, ganz oft falsch, was da erzählt wird. Und die Ahnungslosen springen drauf. Die meine ich meine euch nicht. Und übrigens, vielleicht eins noch mal ganz kurz zum Nachdenken. Ich muss das kurz machen, Thomas. Dir wird's ja ähnlich gehen. Liebe Leute, ihr könnt ja nicht allen Ernstes verlangen, dass Thomas, Timo, Wolf, ich, Didi Hamann, wer auch immer, sich alles gefallen lässt. Alles. Wirklich, da passieren Dinge, die sind geisteskrank. Und wenn wir einmal oder zweimal oder auch dreimal sagen, Gott, liebe Leute, ihr wisst ja gar nicht, worum es geht, dann sind wir kritikunfähig und können nicht mit euch umgehen. Das ist halt falsch. Das will ich nur noch mal sagen, weil das geht dann immer in so eine Richtung, er arbeitet sich an uns ab. Ich kann nur sagen, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, es ist ja eine Minderzahl, eine Minderheit von Leuten, die da rumpöbelt. Aber es sind halt die Lauten. Das ist so ein bisschen wie im richtigen Leben.
Ja. Und das ist schon teilweise auch krass, was man da bekommt.
Das und stimmt. Das möchte ich nur noch mal richtig einordnen, dass ich die Glanzis fast so liebe wie euch, und Wolfi und unser gesamtes Team.
Große Familie.
Das ist,
ich wollte sie eigentlich auch eben während deiner Ansage hinten drauf machen, aber die Regie hört mich nicht anscheinend.
Wieso?
Ich habe gesagt, mach doch mal die Community hinten drauf. Da kommt es jetzt.
Dunkelgelb für Palinha. Ja, wie gesagt, wenn Didi Hamann irgendwas sagt, glaube ich mittlerweile grundsätzlich das Gegenteil. Ja. Ich habe gleich Training. Ja, Buschi statt Merz, um Himmels Willen. Die Aufgabe möchte ich nicht haben. Ja, wir mögen euch, Glanzis. Ist ja überhaupt keine Frage.
Schön.
Schön.
Ja.
Ach, Ja, du warst gestern im Doppelpass, ja, ne? Was morgen Hollywood, das halte ich auch für möglich. Ich würde allerdings an dieser Stelle eher Bratislava vermuten. Wie machen wir weiter?
Wir haben die Szene noch, ne? Von Sané, oder?
Die habe ich gar nicht. Darf ich sagen, was du mir geschrieben hast?
Wir zeigen sie erstmal.
Okay, ja.
Wir zeigen sie
aber erstmal. Aber ich habe sie ja. Ich sag selber, was ich.
Zeig uns mal das Bild, bitte. Ach, du hast die ganze Szene. Ja, ist ja kein. So. Ja. Nochmal, bitte. Nochmal. Zeig's nochmal. So, abklatschen. Und dann weg mit deinem Arm. Du hast hier nichts zu suchen.
Also, ich finde, ich kriege mich, egal wie oft ich mir das angucke. Also, ich sag ganz ehrlich, ich habe dir geschrieben, ich würde den Rotzlöffel mal runterstellen und. Ich habe in der ersten Erregung geschrieben, 6 Wochen Sperre. Das ist natürlich totaler Unfug, von mir auch. Mhm. Aber wenn ich mir das Gesicht von Sané angucke, was stehst denn du da, du Schiri, da so, boah. Wo ich dann so wirklich denke, und das soll jetzt gar nicht populistisch klingen, ohne Schiedsrichter gibt es gar kein Fußballspiel. Ich habe häufiger das Beispiel gebracht im Handball, im Eishockey. Kannst du dich erinnern an Portugal-Deutschland, das Viertelfinale vor 6 Wochen?
Platzverweis gegen den Portugiesen?
Ja. Mhm. Wie der im wichtigsten Spiel seiner Karriere, der fragt einmal nach und dann geht der runter. Mhm. Und dann guckst du dir sowas an. Da sage ich, das ist für mich einfach unerträglich, weil das gucken auch viele. Und natürlich ist es irgendwie auch doof, das verstehe ich. Ich habe gestern mich sogar mit jemandem von den Bayern unterhalten, der hat gesagt, ist vielleicht auch nicht so gut, wenn man als Kommentator dann so von oben herab eine Sperre fordert. Hat er sogar recht, gebe ich ihm Credits für. Nur, wenn der jetzt 50.000 Geldstrafe zahlt für sowas, das ist für den ja eigentlich, als wenn ich 2 Euro an der Theke beim Kölsch bestellen verliere. Ich würde einfach sagen, für sowas würde ich gerne mal sanktioniert haben mit einer roten Karte. Ein Spiel, da war drüber nachdenken. Pfeift vielleicht ein Jugendspiel, da macht er sowas auch nicht mehr.
Ich war auch erst in diese Richtung, aber jetzt, wo ich es da ein paar Mal gesehen habe, komm, lass es. Also ist alles okay. Ich finde, ich will da keine Karte für haben. Ich finde, es wirkt respektlos, aber das ist ja auch genau das, was wir gesagt haben. Es gibt ein Trefferbild bei einer Palinja-Geschichte. Jetzt gucken wir uns das 16 Mal an und denken so, oh, der guckt da, der ist auch genervt, dass er raus muss, dies und das. Vielleicht übertreiben wir es dann.
Der kann an dem vorbeigehen. Was soll das?
Ich verstehe es nicht. Du interpretierst ja auch einen Gesichtsausdruck und sowas. Und das ist für mich ein bisschen wie beim Standbild.
Also ich kenne seinen Vater, Süleyman Sane. Das war ein geiler Kicker und ein hochanständiger, richtig guter Typ. Und viele sagen über Leroy Sané übrigens dasselbe, dass der auch ein richtig guter Typ sein soll. Und der war auch immer korrekt, wenn man was mit dem gemacht hat. Das ist in einer Vorbildfunktion einfach scheiße. Mhm. Punkt.
Buschi? Ja, ich bin ja Mediator.
Ja.
Ich weiß übrigens ganz genau, was dich triggert und ich verstehe, was du meinst, aber es spielen halt genau diese Dinge eine Rolle. Das, so im Hinterkopf hat man immer diese verwöhnten Jungmillionäre, die manchmal etwas schnöselig rüberkommen. Ich teile übrigens vollkommen deine Ansicht. Warum geht das eigentlich in anderen Sportarten? Übrigens auch auf einem Level, wo es um viel Kohle geht, nämlich in der NHL, in der NBA, in der NFL. Da ist dann irgendwann, wenn der Schiedsrichter eine klare Ansage macht, dann ist der Heiligtum und die ärgern sich auch über die, aber da ist mehr Gefühl, zumindest mehr Respekt. Verstehe ich total. Verstehe aber übrigens auch den Ansatz von Timo, als ich mir das dann angeschaut habe nach deiner WhatsApp und glaube, wir vergessen dabei so ein bisschen, ich habe vorhin gesagt, der will ja in so einem Spiel gegen Bochum auch sich nochmal wieder aufdrängen. Das hat nicht geklappt, das steht schon mal fest. Dann geht der raus und ist fürchterlich enttäuscht. Und jetzt kommen wir zu dem gesamten großen Blick drauf, zu dem Problem. Kommen wir dann gleich, wie man das lösen kann. Sowas wird halt nicht sanktioniert. Sowas wird ihnen oft durchgehen gelassen. Und ich glaube nicht, dass er das wirklich böse meint, sondern, und das ist das eigentliche Problem, das ist halt so. Und wie das wirkt auf dich nicht so, auf mich auch, das ist so, ey du, also als älterer Mensch, du Rotzlöffel, was soll das? Aber ich höre das nämlich auch von Leuten, die ihm sehr nahe stehen. So ist der nicht. Der war einfach fürchterlich enttäuscht. Und das gehört, wenn du ihm das jetzt zeigst, wird er sagen, wieso, war gar nicht böse gemeint. Das ist aber auch diese Attitüde, die wir alle ihm immer unterstellen. Das ist so ein, Das ist so ein Schnösel. Ich glaube, weißt du, wenn der einen besonderen Mantel anhat und einen besonderen Rucksack aufhat, dann ist sich Fußball Deutschland wieder einig. Ja, der hat ganz andere
Dinge. Aber ich weiß auch, dass es mir viel unterstellen, aber ich würde es auch sagen, wenn es ein Spieler aus Dortmund,
vom
HSV oder Gladbach wäre, weil ich mag es nicht. Ja. Und die andere Frage ist, auch wenn du Generation Sané bist, kannst du dir vorstellen, wenn die beim Eishockey im Eis aufeinander, und da ist ja noch mehr diese Intensität und sowas, wenn du sowas machst gegen den Linesman oder sowas, ganz sicher wirst du eine Strafe dafür bekommen. Also das sollte man sich auch mal bedenken.
Das ist
nur weil wir es beim Fußball nicht gewöhnt sind zu sagen, wir machen es nie, das wäre für mich jetzt keine Erklärung. Akzeptiere aber natürlich, dass ihr auch, was wie ihr es einordnet, eher 2-1.
Nee, ich verstehe total, was du meinst. Ich bin ja bei dir.
Aber
was
du hast gesagt, du würdest ja auch keine rote Karte dafür sehen oder sowas. Genau.
Und deshalb ich würde mir wünschen, dass wir ob solcher Situationen insgesamt dahin kommen, dass in den Clubs, da beginnt es übrigens, nicht immer gleich bei der Liga oder beim Verband, dass wir in den Clubs dazu übergehen, ohne dass wir Roboter nur noch haben wollen. Das darf man auch nicht verwechseln. Aber dazu übergehen, meinetwegen zeigt Regung, zeigt Gefühle. Ich will das auch nicht alles unterschlagen, aber genau das, was du sagst. Dem Schiedsrichtergespann gegenüber, die haben es ja schwer genug, die kriegen ja nur auf die Mütze. Da ist Respekt angesagt.
Übrigens, das möchte ich auch nur noch mal sagen, bevor wir dann gleich in die Werbung gehen. Alle haben immer und vollkommen zu Recht Christian Streich gelobt, was der aufgebaut hat, wenn der sich auch mal kritisch zu Wort gemeldet hat. Wie der sich teilweise in der Außenlinie dem Linien- und Schiedsrichter gegenüber benommen hat. Das war auch nicht richtig. Ja. Damit es nicht nur sagt, weil Sané bei den Bayern war, da habe ich auch teilweise gedacht, das soll jetzt ein Vorbild sein. Und ich glaube, das weiß er auch selber auch, dass der teilweise in eine andere Welt abgetaucht ist. Und das hat sich beim Fußball ein bisschen verselbstständigt.
Aber hat der vierte Offizielle eine Lobby wie, sagen wir mal, der Hauptschiedsrichter einen Aitekin oder so, der da qua seiner Statur, seiner Erfolge da ganz anders steht? Ich habe ganz oft das Gefühl, dieser vierte Offizielle wird einfach so als Prellbock zwischen den Bänken genutzt. Und das spiegelt sich in so einer Situation
auch wieder. Ja, aber das ist
Erziehung.
Wollte ich gerade sagen. Du musst Leitplanken geben. Das gilt für die Clubs, das gilt für die Liga. Du musst die Leitplanke geben. Die zum Schiedsrichtergespann gehören, die haben echt hier sowieso einen kernigen Job. Und jetzt bitte nicht darüber diskutieren, auch Schiedsrichter sollen sich mit Respekt verhalten. Das gehört auch dazu. Aber im ersten Schritt, da lassen wir die Finger auf jeden Fall von. Und ich glaube, darauf kann man sich einigen und dann kommen wir da in die richtige Richtung. Du hast schon die Werbung angesprochen.
Weil ich gerade die Uhr sehe, ne?
19.01 Uhr und 38 Sekunden um 19 Uhr. Wie lange ist die Werbung?
2 Minuten.
Um 19.03 Uhr und 45 Sekunden sind wir zurück hier bei der Glanzparade.
Das lassen wir noch ein bisschen stehen.
Aber es ist ja nicht das Original.
Schlagerversion. Und damit gehen wir in die Werbung.
Was für eine Show! Da wirst du doch verrückt!
Das kannst du dir nicht ausdenken!
60 Minuten Volldampf! Glanzparade!
Mit Frank Buschmann, Wolf Huss und Thomas Wagner!
Das hast du dir gewünscht, ne?
Ja, Timo, es ist schön, dass du es wieder versuchst, gut zu machen. Aber das war jetzt wirklich der Übergang in die Werbung. Ja, das ist das Cover des Albums, Nevermind. Ich hatte mir das zur Erklärung für alle, die letzte Woche nicht dabei waren, ich hatte mir gewünscht, dass wir, wenn schon Wolfi, unser Schlagerfreund Nummer 1, mal nicht da ist, dass wir dann mal richtige Musik spielen.
Erinnert mich immer an die Power Week, habe ich früher mit Leo gemacht. Und das war die Titelmusik von der Power Week, NHL.
Ich liebe Nirvana, das ist der wahrscheinlich bekannteste Hit. Ich mag die Musik einfach. 90er Jahre, Anfang der 90er Jahre, ganz, ganz großes Kino. Ah, Dankeschön, Timo. Was das vorher
hab ich wieder gut gemacht.
Bleibt dein Geheimnis.
Können wir dann wieder runter machen, die Musik. Es hören mich anscheinend die Leute nicht. Ich sag da eben die ganze Zeit so, mach die Musik.
Fahr mal so schön runter wie Sven Feld. So.
Wir haben über die Rotation der Bayern gesprochen. 10 neue. 7 neue waren es bei Bayer Leverkusen und die verlieren zu Hause gegen Werder Bremen. Auch vercoacht, vertan von Xabi Alonso Seite?
Also erstmal darf man da auch Werder loben, nach dem beschissenen Februar so eine Leistung zu bringen. A. B. Der Unterschied vielleicht Werder ist im Moment weder oben noch unten involviert. Da ist es dann nicht so krass wie das, was Sie eben gesagt haben. Ist das so ganz fair wie mit Bochum? Ja, Xabi Alonso hat sich zweimal hintereinander ziemlich krass vercoacht. Ich finde es auch krass, wie er zwei Jahre eigentlich einen unfassbaren Job macht und wie nach zwei Spielen jetzt alle schon sagen, ja, Xabi Alonso, der kloppt jetzt aber mittlerweile auch, kann übers Wasser gehen und sowas. Ich möchte es einmal sagen, am Mittwoch habe ich ihn nicht verstanden. Es war klar, ich habe das hier vor drei Wochen gesagt, mit dem Gesetz der großen Zahl wird es unwahrscheinlicher, dass du immer weiter die Bayern, dass die dich nicht mal schlagen.
Das Gesetz der großen Zahl?
Ja, sechsmal hat es nicht funktioniert und mit jedem Spiel mehr steigt die Wahrscheinlichkeit, dass die Bayern sich schlagen. Und dass er nochmal mit dieser ultradefensiven Spielweise kommt, das war nicht gut, weil er musste damit rechnen, dass Kompany irgendwann darauf kommt. Und man darf dann schon auch mal sagen, wenn man vielleicht die letzte Chance nutzt, jetzt ärgert er sich natürlich noch mehr gegen Werder, Schick und Boniface permanent auf die Bank zu setzen. Die haben ja beide so eine Krawatte.
Aber ist das eine ultra-defensive Spielweise oder ist es aus seiner Sicht eine ultraschnelle Spielweise?
Vor vier Wochen haben sie die Bayern hergespielt, wie ich es noch nie gesehen habe in der Liga. Und trotzdem ist was dran an dem Argument, er musste das Spiel ja eigentlich gewinnen. Er bringt aber keinen, dessen Hauptkerngeschäft Tore schießen ist. Und du kannst so auch im Pokal mal auftreten. Du kannst die Bayern auch mal damit überraschen, aber nicht immer. Du brauchst vielleicht mal in einem Spiel, wo du auch denkst, es war für die Bayern das wichtigste Spiel seit zwei Jahren, brauchst du vielleicht auch mal einen, der vorne einen Ball halten kann, wenn du selbst so unter Druck stehst, dass du mit langen Bällen spielen kannst. Wenn es aufgegangen wäre, so, auch der Wechsel Kova-Radetzky immer. Ich finde nicht, dass Radetzky Weltklasse mehr ist. Der war mal zu seiner besten Zeit internationale Klasse, aber der hat so eine Coolness in solchen Spielen. Kova ist ein guter Torwart, aber nicht so gut, wie ihn Alonso sieht, meiner Meinung nach. Und dann waren halt auch Spieler, Mukiele, der erschrickt sich ja selber, wie er dem hinten drauf tritt, Tapsoba, der hält ihm sechs Minuten einen Kane. Also die waren einfach nicht scharf im Kopf, ne? Und ich glaube, das darf man dann sagen, wir haben ja alle gesagt, und ich bin ja der Erste, ich würde ja fast einen Xabi Alonso Fanclub aufmachen, weil ich das so geil finde, was die spielen. Da hat er sich auch zweimal vercoacht.
Also ich bin auch weit davon entfernt. Ich staune auch, was ich so lese, wenn ihm jetzt die Wahnsinn. Fast Einzigartigkeit dieser letzten zwei Jahre in Leverkusen abzusprechen. Genau. Ich meine, der hat die übernommen, da waren sie, ich glaube, sogar auf dem Abstiegsplatz, führt die ins internationale Geschäft. Letztes Jahr, da brauchen wir nicht drüber zu reden. Und jetzt passieren diese Dinge.
Buschi übrigens nur, er kommt im ersten Jahr ins Halbfinale der Europa League, er kommt im zweiten Jahr ins Finale der Europa League, er kommt jetzt direkt in die K.O.-Runde und weil er ein Spiel bei bärenstarken Bayern verliert, heißt es, das ist keine Mannschaft auf internationalem Niveau, das ist lächerlich.
Ich mache jetzt was, da hole ich dich so richtig raus. Jetzt wirst du über mich herfallen wahrscheinlich. Was ich einmal kurz gedacht habe, jetzt nach dem Spiel in München, spielt das Bremen-Ding keine Rolle. Ich habe an Atalanta Bergamo gedacht im Europa-League-Finale. Das war schon, also ich sag's jetzt mal so, da war meiner Meinung nach Leverkusen chancenlos.
Ja. Sind
komplett auseinandergenommen worden. Durch, wie ich finde, auch taktisch sehr, sehr gut spielende Italiener. Jetzt war dieses Spiel in München, da hat er zumindest von seiner Seite, wie du sagst, für viele überraschend nochmal das versucht, wie bei diesem tollen Spiel zu Hause. Und weißt du, woran ich kurz gedacht habe? Viel zu früh, weiß ich. Pep Guardiola, der immer irgendwelche besonderen Dinge machen wollte in den großen Spielen. Das ist jetzt viel zu früh bei Xabi Alonso, soll mir bloß keiner falsch verstehen. Aber da habe ich kurz dran gedacht, ob er vielleicht, weißt du, wir wissen ja nicht, was in seinem Kopf abläuft, aber vielleicht hat er gedacht, jetzt meinen alle, ich spiele hier in München, jetzt komme ich mit meinem Neuner. Edgebatch, mache ich nicht. Und du willst schlauer sein? Als alle anderen.
Es war natürlich auch ein Pokerspiel zwischen ihm und Kompany. Da bin ich bei dir.
Und, musste ich ein bisschen an Guardiola denken. Und da brauchen wir nicht drüber zu diskutieren. Unfassbar toller Trainer. Viele Titel geholt. Aber manche Leute zumindest behaupten, das hätten mehr Titel sein können.
Nee, da holst du mich total mit ab. Ich will nur den Unterschied sagen. Guardiola hatte mit Barcelona, mit Bayern und Manchester City eigentlich immer Top 2, Top 3 Mannschaften in Europa. Und hat manchmal selbst gegen Gegner, die du eigentlich unter ihnen fand, hat er irgendeine Idee gehabt, um sich selber noch ein Gemälde zu bauen. Bei Alonso war es ein Fehler, aber Leverkusen ist für mich nie Favorit, gegen sie, wenn sie gegen die Bayern spielen. Auch diese Häme jetzt. Wirtz gegen Musiala. Und dann habt ihr noch gesagt, der Wirtz ist besser als der Musiala. Kann ich alles nicht hören. Aber in diesem Spiel hat Kompany das Duell der beiden Taktiken gewonnen. Die Bayern waren scharf ohne Ende, haben im Mittelfeld Kimmich gegen Wirtz fast eine Manndeckung gespielt und Leverkusen kam nicht an sein Niveau ran, wurde von den Bayern fast erdrückt. verrückt und hatte gar nicht die Räume, das Ganze zu spielen. Und da darf man einmal sagen, Alonso hat sich da vercoacht. Und ich bin deiner Meinung, Guardiola hat, obwohl er sicherlich den Fußball revolutioniert hat, in der Einzigartigkeit, wie er teilweise mit 94% Ballbesitz gespielt hat, hat dafür zu wenig internationale Titel.
Schnitt. Schnitt. War das Rot gegen Weiser, wo er nur Gelb bekommen hat für das Einsteigen gegen Wirtz?
Das ist schwierig, ne? Weil ich finde, der kommt ja eigentlich aus einem anderen Zweikampf in die Situation, oder? Also dann kann man wieder sagen, man kann es so ein bisschen vergleichen mit der Palinha-Aktion, aber...
Ich finde Weiser schlimmer als Palinha.
Ich auch.
Genau, aber er hat, glaube ich, mit wem hat er den Zweikampf? Mit Arthur oder mit, auf jeden Fall mit wem anders? Und kommt dann da rein, Wirtz kommt von der Seite, er kann ihn eigentlich gar nicht so richtig sehen, aber bin da eher bei Rot als bei Palinha.
Ja, ja, ich auch. Würde ich jetzt auch nicht fordern, weil da bleibe ich wieder bei meiner These, das ist in der Bewertung in Realtime alles ganz schwierig. Da hätte ich aber eher verstanden, wenn jemand eingegriffen hätte und gesagt hätte, das ist eine klare Fehlentscheidung. Mhm. Anders als bei Palinha, aber man sieht, wie schwierig das Ganze ist. Er fällt mehrere Wochen aus, das ist heute rausgekommen. Das heißt also auf keinen Fall im Rückspiel gegen die Bayern. Es ist alles so ein bisschen nebulös, was da kommt aus Leverkusen. Wenn sie weiterkommen gegen die Bayern, da können wir ja gleich noch drüber sprechen, ob wir das für möglich halten, dann gab es so die Aussage, vielleicht spielt er ja nochmal in dieser Champions-League-Saison. Wir wissen tatsächlich nicht, was es für eine Verletzung ist, wie lang da die Pause ist. Aber ehrlich gesagt, schade für das Rückspiel morgen, finde ich schon, allein aus der Betrachtung eines neutralen Zuschauers, weil es wäre vielleicht schon interessant geworden, vielleicht wird es ja auch interessant, schießt Leverkusen ein frühes 1-0 und kurz vor oder nach der Pause ist 2-0, haben wir plötzlich nochmal Spannung. Ich weiß, Lummerland, aber ist das völlig undenkbar?
Also ich hätte gesagt, mit Wirtz 15% Chancen. Oh. weil ich meine, wir reden hier von einem 3-0 gegen Bayern München. Also das ist nun wirklich schon eine Herkulesaufgabe. Bei 4-0 wäre das Ding eh schon durch gewesen. Ohne Wirtz sehe ich es bei 10%. Trotzdem hat Leverkusen immer noch genug Spieler auf ihrem Platz, die sich sicherlich auch in einen gewissen Rausch reinspielen könnten. Und das musst du. Ich glaube, wenn du das Spiel gegen Celtic Glasgow oder die Runde nimmst, dann sind die Bayern jetzt auch nicht übermächtig, aber sie sind wieder auf einem aufsteigenden Ast, das glaube ich schon. Du hast den jungen Torwart hinten drin, wüsstest du dann auch nicht, wenn du... Ich glaube, Leverkusen braucht in der ersten Hälfte ein Tor. Und du musst dann irgendwann bis zur 70. musst du ein zweites, bis zur 70. 75. Und dann gehst du all in. Aber damit das auch ganz klar ist, weil sie mir dann vielleicht nachher wieder unterstellen, ich würde hier Hoffnungen schüren. Ich würde es mir wünschen, wenn Leverkusen morgen ein Wunder schafft oder beziehungsweise das Ding lang ausgeglichen. Ich sehe keine Chance für
Leverkusen. Woher kommt denn eigentlich der Ruf, dass du was gegen die Bayern hast?
Das verstehe ich auch nicht. Weil ich mich doch wirklich hier immer wirklich...
Hast du doch irgendwann mal abends in Bratislava am Dresen...
Jetzt hör auf! Gegen die haben sie auch gespielt. So. Was sagst du denn? Siehst du eine Chance?
Ich kann es mir tatsächlich überhaupt nicht vorstellen. Nicht nur wegen Wirtz. Ich wäre auch mit Wirtz hätte ich auch gesagt, weil es eben so deutlich ist. Und wenn du musst ja anders agieren, also irgendwann zumindest, vielleicht nicht von Anfang an, aber du musst anders agieren und dann die Bayern ohne Gegentor zu halten, also dass die Bayern nicht treffen, bei der Offensivpower, bei dem Tempo, was sie haben, das halte ich für extrem schwierig. Und ob dann Leverkusen 4 Tore macht, die sie dann bräuchten, um
die Verlängerung zu gehen. Wobei, das ist ja das Interessante, sei das die Auswärtstorregel nicht.
Ja,
normal hätten wir jetzt gesagt, wenn die Bayern morgen nur einschießen, dann muss Leverkusen 5 machen.
Ne? Ja, aber Leverkusen muss dann 4 machen, um in die Verlängerung zu kommen.
Genau. Also, ich wollte es nur einfach nur noch mal wegen der Arithmetik. Ich glaube, es ist fast unmöglich.
Ja, gut. Wir haben noch viele Sachen, ne?
Okay.
Ja, wir haben doch noch eine Rubrik, oder?
Meinst du wirklich? Das wäre wahr?
Hör mal, was ist mit Schwarz-Gelb?
Ja, was ist mit Schwarz-Gelb? Da habe ich tatsächlich was gehört. Da hat mir heute jemand gesagt, boah, der Wagner und der Effenberg gestern, die haben Borussia Dortmund filettiert. Dann bist du jetzt dran.
1,30 hast du dafür.
Naja, ich will nicht direkt das Gleiche nochmal sagen, was ich gestern gesagt habe. Ich habe insgesamt gesagt, also ich mag Borussia Dortmund. Ich war früher da schon im Stadion als Gegenspieler. Von den Bayern hat mir das immer gefallen. Kovac hat man geholt, um Disziplin, defensive Organisation reinzubringen. ist gar nichts da. Kovacs Mannschaften kamen immer mit Mentalität. Er sagt, wir haben keine Torchance, keine Intensität. Wir haben das bekommen, was wir gespielt haben, nämlich nichts. Ein Alarmsignal vom Allerfeinsten. Und ich habe gesagt, und dazu stehe ich, Effe hat vor allen Dingen auf die Qualität des Kaders abgehoben. Wir haben nicht mehr das extra Outstanding, was früher da war. Bellingham. Übrigens, viele vergessen übrigens in den letzten Jahren auch Marco Reus, wo es dann immer manchmal ist. Marco Reus hat die meisten 1-0-Treffer in der Bundesliga erzielt, der Dosenöffner. Mhm. Auch der stand für was Besonderes. Mats Hummels stand ab und zu für was Besonderes hinten drin. Kein Sancho, kein Haaland. Michael Zorc vermisse ich übrigens, sein Diamantenauge.
Ich glaube, den vermissen sie in Dortmund auch.
Ja. Und diese Mannschaft hat keine Anführertypen. Mhm. Für mich ist Emre Can mit sich zu sehr selbst beschäftigt, um Kapitän zu sein, wobei er in den letzten Wochen besser spielt. Schlotterbeck stellt sich einer Kamera, spielt aber nächste Woche nicht besser. Groß ist vom Charakter nicht so. Bayer ist ein neuer Spieler. Girassi ist der Einzige, der vielleicht noch ein bisschen was macht. Und sie haben es ja jetzt in der Chefetage geändert, aber da ist mir auch zu viel Watz gequatscht immer noch mit. Ricken sucht seine Rolle. Kehl war ein bisschen angeschossen, Sammer motzt im Hintergrund immer. Borussia Dortmund gibt im Moment auf wirklich vielen Ebenen ein erschreckendes Bild ab.
Also aus der Süd weggeschickt, das habe ich, seitdem ich Fußball gucke, noch nicht gesehen.
Ja, und ich finde es tatsächlich fast noch sanft und milde im Moment, wenn man weiß, was der BVB für die Region, vor allem für Dortmund bedeutet. Das ist Kult. Und ich finde ja, dass es, ich habe ja mal davon gesprochen, Borussia Dortmund und die Leistung, das ist wie die Jahreszeiten, da kommt immer alles wieder, mit einem Unterschied tatsächlich. Ich kann mich jetzt nicht an das ganz große, zauberhafte Fußballereignis rund um den BVB in dieser Saison erinnern. Das haben sie immer gehabt mit den Hochveranlagten. Jetzt gibt es ein Spiel, wo du sagst, klar, es gab das 7-1 gegen Celtic Glasgow, aber es war eben Celtic Glasgow. Gibt es was, wo du sagst, ja, da haben sie gezeigt, das ist
eine... Ja, in der Schlussphase beim 6-0 gegen Union Berlin.
Naja, ne? Aber das ist Union Berlin, die dann auseinandergefallen sind.
Aber Buschi, ich sag dir auch eins, dieses Ding vor 2 Jahren, wo sie am letzten Spieltag nicht gegen Mainz gewinnen, das Champions-League-Finale in der letzten Saison, wo alle gesagt haben, siehste, es geht doch, das hat überdeckt, dass die Mannschaft, finde ich, trotzdem über die Jahre schlechter geworden ist. Und wenn du dir anguckst, was man sich damals anhören musste als Thomas Tuchel, wo sie noch Pokalsieger geworden sind und einen begeisternden Offensivfußball. Favre, der ist mit 2 Punkten Rückstand Vizemeister geworden. Dieses Jahr mit Favre gewinnen wir die Großen. Aber wie die da Fußball gespielt haben und jetzt gegen Augsburg strotzend vor Ideenlosigkeit.
Also ich glaube, das können wir festhalten. Das ist mittlerweile längst bewiesen. Am Trainer liegt es nicht bei Borussia Dortmund, weil dazu haben sie zu viele verschlissen, zu viele anerkanntermaßen Fachleute und gute Trainer, die da an dieser Mannschaft, die ja nicht immer die gleiche war, aber da muss irgendwas sein, warum diese Teams von Borussia Dortmund die Trainer immer schaffen.
Aber was ist mit einem Gittens los? Da habe ich zu Saisonbeginn gedacht, guck mal, wie gut der Junge spielt, das könnte einer der Nächsten werden. Glaubt der schon, er ist es? Hat der einen Durchhänger, wie viele junge Spieler mal haben? Das müsste man ja auch alles akzeptieren. Ich finde es Wahnsinn. Sabitzer, der spielt so stark in der österreichischen Nationalmannschaft. Erkennst du nicht wieder.
Groß
habe ich ja gerade gesagt, der ist total viel einsetzbar. Ne?
Ja. Das wird richtig gut, dachte ich aber. Aber sie haben natürlich gegen die beste Defensive Europas gespielt. Ne? Augsburg momentan.
Es ist wirklich so.
Das hat man nun gar nicht auf dem Schirm. Sagen. Ne? Ist Wahnsinn. Ja, ja, die spielen zu null ohne Ende. Das ist ja...
Ja, der Damen hinten im Kasten, es ist überragend. Ich darf das mal verraten, wir haben vorhin oben bei unserer intensiven Redaktionsbesprechung, als du dein Hautbild hast pflegen lassen, haben wir über den Nationaltorhüter Nummer 3 mal so diskutiert. Du warst bei Zetterer. Mhm.
Und ich war bei Zehntner von Mainz.
Genau.
Zetterer war aber auch mal im Gespräch, ja, von Werder.
So, aber Damen, seit er jetzt wieder im Kasten steht, das ist ja sensationell. Der hält ja alles gefühlt. Da habe ich mal so überlegt. Und dein Argument gegen ihn war nochmal was?
Er hat ja letztes Jahr als Stammtorhüter nicht so gut gespielt in Augsburg. Dann haben sie ja Labrovic verpflichtet sogar. Jetzt kommt er wieder. Ich sehe ihn auch als sehr spektakulär. Nur ich finde, als Nummer 3 Torhüter brauchst du ja jemanden, der so eine Bierruhe ausstrahlt und solide ist, im guten Sinne. Und das ist Zehntner für mich, der seit Jahren da spielt. Und Damen ist dann eher so für die Ausreißer nach oben, aber ab und zu auch für unten. Deshalb wäre ich bei Mainzer.
Oder so ein ganz jungen Atubolu. Der in der U21
hat sich übrigens in seiner schweren ersten Saison auch richtig gut gemacht. Ja, finde ich.
6-0 Freiburg jetzt in Folge.
4 Elfmeter am Stück gehalten. Ne?
Ja.
Übrigens, wenn wir in der Nationalmannschaft sehen, Mainz, Amiri, Burkhardt, finde ich schon, dass man...
Die werden ja auf jeden Fall dazukommen.
Also ich finde Amiri, das finde ich schon beeindruckend. Du gehst von Leverkusen weg. Ne?
Ja, und galt es auch so ein bisschen als gescheitert. Mhm. Und dann führst du, ja, ist schon eine Führungspersönlichkeit, ja, führst diese Mannschaft. Dritter sind die jetzt, ne? Ja. Vor Eintracht Frankfurt. Mhm.
Frankfurt, puh, geht in die ganz andere Richtung, ja, gerade.
Da habt ihr mich, du und Wolfi, als ich gesagt habe, bei Frankfurt bin ich mir noch nicht sicher, als es um die Champions-League-Plätze ging, damit du mal weißt, was ich hier teilweise aushalten
muss. Ja, ich gucke mir das ja dann noch an, so, wenn ich nicht da bin.
Und da habe ich gesagt, da bin ich mir noch nicht ganz sicher, sind sie über mich hergefallen. Ja,
ja, da haben wir gesagt, Matanovic regelt, ja, aber das hat bisher noch nicht so, so funktioniert. Okay.
Aber, weißt du was, hinterher ist man immer schlauer, ja, ich habe es allerdings vorher gesagt.
Ja, naja, ich habe zum Beispiel gesagt, dass ich glaube, dass der HSV mit Polzin ganz easy in die Bundesliga aufsteigt.
Ist das jetzt?
Da habt ihr gesagt, nein, können wir nicht vorstellen.
Naja, pass auf, ganz easy. Da muss ich dich jetzt wieder korrigieren, Timo.
Ich hab's ja zu Hause.
Ja, ja, nein, das habe ich ja auch gesagt.
Also wo soll das denn jetzt easy sein? Das sind zwei Punkte vor Platz drei.
So,
also,
und da sind wir, jetzt müssen wir wieder präzisieren. Von easy ist die Aufstiegsfrage für jede Mannschaft in der zweiten Fußball-Bundesliga aber meilenweit entfernt. Ja. Köln, da spricht dafür, dass sie alle knappen Spiele 1-0 gewinnen gefühlt. Der HSV, da hatte ich ja so ein bisschen Sorge nach dem Spiel in Paderborn. Mhm. Die zweite Halbzeit war gar nichts. Aber sofort zurückgekommen, sehr gut. Aber dann hast du da noch Kaiserslautern, dann hast du Magdeburg, darfst du nicht unterschätzen. Du hast Elversberg,
Paderborn.
Also,
also
easy. Easy ist gar nichts.
Naja, am Ende der Saison wird abgerechnet.
Am Ende und dann kackt die Ente.
Also Timo, ich kann damit sehr gut leben. Ich finde, es war mir viel zu viel Panik nach einem schlechten Spiel in Paderborn, weil du kannst in Paderborn mal verlieren, hattest trotzdem einen Zweierschnitt. Jetzt hast du ganz stark geantwortet gegen Düsseldorf, wobei mir die letzte Viertelstunde nicht gefallen hat. Das war dann mal 3-1.
Ja, aber das ist Jammern auf hohem Niveau.
Nein, aber wenn Vermey das Tor macht in der 85., dann weißt du auch, wie es dann ist. Es ist atemberaubend, was auch die Leute abreißen bei Flutlichtspielen im Moment. Ich habe noch nie so eine gute Stimmung beim HSV, selbst in Europapokal-Halbfinalspielen gesehen wie im Moment. Und du hast Mannschaften, die eine Handschrift haben. Wie Magdeburg, wie Paderborn, bin ich vollkommen bei dir. Lautern hatte bisher ein günstiges Programm nach der Pause. Aber wenn Lautern mal oben steht, kann Lautern auch jeden auf dem Betzenberg schlagen. Und Elversberg ist eh Wahnsinn. Also ich habe da noch alle sechs am Zettel. Ich würde mir sehr wünschen, wenn wir vielleicht am zweitletzten Spieltag schon, dass meine Nerven gar nicht so. Es macht mich ja wahnsinnig, wenn der HSV spielt. Ich weiß nicht, was ich für einen Blutdruck da habe. Aber es macht mir im Moment Spaß. Das, und ich muss sagen, ich ziehe den Hut vor Polzin. Das hat er gut hinbekommen.
Ja, die spielen auch den deutlich attraktiveren Fußball als der 1. FC Köln zum Beispiel. Ja, das sind Lichtjahre, die dazwischen.
Also bei der FC,
da sind so, ja selbst. Lichtjahre darf man sagen, aber easy.
Nee, aber es ist ja
Lichtjahre.
Ich war auf dem Weg nach München, bin ich in Ulm vorbeigefahren am Sonntag. Es war schönes Wetter, die Sonne im Donaustadion, war lange nicht mehr da. Und ich habe ja echt viele Freunde, auch die FC-Fans sind, die sagen selber, aber das kann man sich eigentlich nicht angucken. Wenn du am Ende aufsteigst, ist das alles egal. Und ich finde, ich habe Struber gelobt, wo er im Herbst umgestellt hat, seine Taktik. Aber ich finde, ein bisschen mehr Fußball für den mit Abstand teuersten Kader, und alle sagen ja auch, es ist eigentlich der beste Kader der zweiten Liga, dürfte es dann schon auch sein.
Gut, ein bisschen mehr Fußball, wo wir bei ein bisschen mehr anderen Sportarten wären.
Boah, der Wagner der Woche.
Der Wagner der Woche.
Ich bin ja leidenschaftlicher Eishockey-Fan auch vom KIC. Und mir hat die DEG oft wehgetan an der Bremenstraße und Spiel 5.
Ja, aber die sind doch abgestiegen.
Ja, deshalb. Ja. Aber ich möchte sagen, das ist ein ganz großes Stück deutscher Sportkultur. Und ich sage als Fan der Kölner Haie, bitte kommt ganz schnell zurück, DEG. Weil Es tut mir als Sportfan einfach weh, dass dieser große Club in die zweite Liga
absteigt.
Weißt
du, was ich jetzt gedacht habe?
Was hast du gedacht?
Dass du als großer KEC-Fan sagst, Gott sei Dank sind sie weg. Und habe gedacht, trittst du auf eine am Boden liegende DEG.
Das macht ein Thomas Wagner.
Nee, das wäre ja richtig scheiße.
Okay, also jetzt habe ich ja wirklich, weil ich habe gedacht, was kommt denn jetzt?
Ja, ich sage, ich möchte, dass sie wiederkommen. Es gibt ja noch die Minimalchance.
Die müssen nicht unbedingt absteigen. Da geht es darum, wenn einer...
Fünf Mannschaften in der DEL2 haben die Lizenz beantragt, aber die sind alle unter den ersten sechs. Der Hoffnungsschimmer ist Ravensburg, aber ansonsten Dresden, Kassel, Krefeld, Landshut, Rosenheim, alles noch dabei, also das wird schwer.
Wie lange haben wir noch? Wann müssen wir Schluss machen?
3 Minütchen haben wir noch.
So, da habe ich noch was ganz anderes. Wenn wir schon mal, was nicht so oft der Fall ist, zusammensitzen. Der Anzugsskandal bei der nordischen Ski-WM rund um die norwegischen Skispringer.
Ey, das finde ich wirklich...
Sie geben Betrug zu.
Ja.
Angeblich hat der Verband von nichts gewusst. Das ist spannend. Am Ende war es wahrscheinlich nur der Trainer. Und dass die Springer, dass die Springer in einer so sensiblen Sportart, wo das Material, der Anzug, eine so große, sensible Rolle spielt, dass die das nicht gemerkt haben wollen, nicht gewusst haben wollen. Glaubst du das?
Nee, weil Hannawald hat ja schon am Fernsehen gesagt, also der hat schon gesagt, das wirkt auf mich irgendwie so, also der sieht das vom Monitor und die haben die Dinge an. Also das enttäuscht mich auch, weil ich die Norweger eigentlich für eine tolle Sportnation auch halte und dann im Eigen da in Trondheim wahrscheinlich so unter dem Druck Medaillen. Und ich bin echt mal gespannt, was da noch kommt.
Weil die müssen alle Medaillen.
Wollte ich gerade sagen. Also für mein Dafürhalten.
Auch Teamspringen.
Ja. Und Wellinger hat dann Gold.
Ah, stimmt.
Ja. Das würde, du sagst es ja richtig, das hätte nicht denselben emotionalen Faktor wie an dem Tag. Aber das finde ich wirklich ein Riesenskandal.
Ja. Ein emotionaler Faktor ist ja auch immer der Tisch in der Glanzparade. Wir haben eine Palette bekommen.
Vom Schanzentisch zum Tisch?
Ja. Wir müssten da was unterschreiben, weil wir verlosen ja. Der wird versteigert.
Erzähl weiter.
Der Tisch aus der Glanzparade, wir können es hinten mal einblenden. Auf United Charity kann man diesen wunderschönen Tisch kaufen. 2050 sind es mittlerweile, 9 Tage noch. Jetzt unterschreibt ihr das mit euren wunderbaren Geschichten. Wir warten
aber du
noch
auch noch und Wolfi auch.
Ja, dann treiben wir das Ding mal nach ganz weit hoch.
Wo stehen wir?
2050.
Okay.
Das ist ein schöner Tisch.
Weil Thomas
für einen guten Zweck, das müssen wir sagen, für die Kinderkrebshilfe.
Ja.
Von daher.
Ja, da müssen Pebbles 5.000,
vielleicht auch noch unterschreiben.
5.000 Euro, die kann man ein Häufchen drauf machen. Das hätte, nein. Ja, wie soll sie sonst markieren? Pieseln geht sofort wieder weg. Ganz kurz noch, weil du dich nicht auskennst und weil du es zu schätzen weißt. Klabo, 6 Goldmedaillen im Langlauf. Das hat es noch nie gegeben. Ja. Norwegischer Langläufer.
Hast du den noch gesehen, wie der da die letzte Runde gelaufen ist, wie der so gelächelt hat? Ja. Das ist ganz stark.
TBV Lembo wieder gewonnen am Wochenende und damit sind wir auch am Ende.
Das war die Glanzparade, Folge 127. In der kommenden Woche wieder mit Timo Schmidtchen, mit Thomas Wagner und dann auch wieder mit Wolf Fuß. Ich bin beim Zahnarzt. Schönen Abend.